Ich möchte auch meinerseits alle herzlich begrüßen und wir lesen noch einmal den Text Epheser 5, 8 bis 11. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Paulus sagt hier, dass alle Menschen von Natur aus Finsternis sind. Warum? Seit dem Sündenfall ist es so, dass wir im Bereich Satans leben und unter seiner Machtherrschaft sind. Niemand hat das selber gewählt, sondern das ist einfach Tatsache. Seit dem Sündenfall leben wir im Machtbereich Satans, im Machtbereich der Finsternis. Und das zeigt sich darin, dass man nie einem Kind beibringen muss, wie man streitet. Also wir haben unserem Kind nie gesagt, so jetzt erste Lektion zum Streiten, zweite Lektion. Die konnten das und die konnten auch ganz frech miteinander umgehen. Also ich habe nur gestaunt, wo nehmen die Worte her? Also ich komme aus dem Staunen nicht heraus. Also man merkt, jeder Mensch ist geprägt von Natur aus von der Sünde. Das muss er nicht lernen, das hat er einfach in sich selber. Und kein Mensch kann sich selber befreien von der Machtherrschaft Satans, kann sich selber befreien von der Herrschaft der Sünde. Geht nicht. Und jetzt steht hier etwas Unwahrscheinliches. Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber Licht im Herrn. Dieser unwahrscheinliche Wechsel. Einst Finsternis, jetzt Licht. Also, da kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Und dass wir Lichter werden konnten, hat Gott alles in die Wege geleitet. Er hat nämlich seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt. Und Jesus konnte von sich sagen, ich bin das Licht der Welt. Und er hat nie gesündigt. Jesus hat mit der Finsternis nie etwas zu tun gehabt. Und er war bereit, etwa mit 33 Jahren, die Sünden aller Menschen stellvertretend auf sich zu nehmen. Was das für den Sohn Gottes bedeutet hat, können wir nie erahnen. Und er war bereit, das Gericht Gottes, die Strafe Gottes, die uns hätte treffen müssen, stellvertretend am Kreuz von Golgatha zu tragen. Und interessant ist, wenn wir die Karfreitagsbotschaft anschauen, dass Jesus in der Finsternis starb. Die Sonne hat das Licht verloren. Er starb in der Finsternis. Und Gott Vater hat diesen Sohn auferweckt. Jesus lebt heute. Und als Auferstandener hat er die Finsternis überwunden und kann jedem Menschen jetzt die Vergebung der Sünden anbieten. Das ist also schon wunderbar, dass ich eine solche Botschaft weitergeben darf. Ich bin seit dem Jahr 74 Pastor und darf das immer noch sagen. Die schönste Botschaft, die es gibt, nämlich, dass Jesus bereit ist, uns die Sünden zu vergeben. Dass Jesus bereit ist, uns ein neues, ewiges Leben zu schenken. Aber wie das so ist mit Geschenken, man muss sie annehmen. Also eigentlich ist das selbstverständlich. Also bei unseren Kindern, wenn wir ein Geschenk ihnen hingestreckt haben, ja, die haben das sofort angenommen. Aber ich muss sagen, das ist doch merkwürdig, dass die größten Geschenke, die Gott uns anbietet, so von wenigen Menschen angenommen werden. Das ist das, was mich immer bewegt. Wie nimmt man denn die Vergebung der Sünden an? Indem wir in Reue Jesus unsere Sünden bekennen. Und Jesus vergibt uns die Sünden und räumt alle Finsternis aus meinem Leben aus. Und dann darf ich den auferstandenen Christus bitten, Herr Jesus, komme du in mein Leben. Und er kommt durch den Heiligen Geist in mein Leben. Und stellt euch vor, wer kommt in mein Leben? Das Licht der Welt. Ab jetzt bin ich ein Licht, weil Jesus das Licht in mir wohnt. Wunderbar. Wer ist also ein Licht? Der weiß, mir sind die Sünden vergeben und Jesus, der Auferstandene, wohnt in meinem Leben. Und jetzt steht hier geschrieben, wandelt als Kinder des Lichts. Es ist ein Zustand, wenn ich mich bekehre, eine Wiedergeburt erlebe, dann bin ich ein Licht. Aber jetzt soll das sichtbar werden in meinem Alltag, dass ich ein Licht bin. Das soll sichtbar werden in meinem Reden, in meinem Benehmen, in meinem Verhalten. Und das ist nur dann möglich, wenn ich Jesus immer wieder neu mein Leben weihe und sage, Herr Jesus, du sollst mein Herr sein. Du sollst ab jetzt mein Leben bestimmen. Und jetzt wird in Vers 9 wird die Frucht des Lichts gezeigt. Frucht ist immer nicht ein Ergebnis von einer Anstrengung, sondern von einer Verbindung. Das sehen wir bei den Bäumen, wenn sie Frucht bringen, die springen nicht herum, die bleiben schön stehen. Also Frucht ist immer ein Ergebnis einer Verbindung. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann entsteht diese Frucht. Diese Frucht zeigt sich in Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir wollen jetzt mal diese Früchte ein bisschen anschauen. Also die Güte zeigt sich, wenn ich mit anderen Menschen umgehe. Wenn ich mit meinen Eltern umgehe, mit meinen Geschwistern, mit meinem Ehepartner, mit meinen Kindern, zeigt sich die Güte darin, dass ich rücksichtsvoll und einfühlsam mit ihnen umgehe. Dass ich mich hineindenke in den anderen und ihm helfende, anerkennende, wertschätzende Worte sage. Dass der andere spürt, dass der da, das ist ein Licht. Wie der mit mir umgeht, also das ist ja wunderbar. Am Schluss muss ich ihn umarmen. Das ist also, wie der jetzt wieder mit mir geredet hat, so hilfreich, so einfühlsam, eben Güte. Das ist wunderbar. Wir sind durch das Licht befähigt, den anderen zu verstehen, den anderen zu begreifen. Weiter ist das Licht prägt mich in Gerechtigkeit. Ich bin befähigt, durch den innewohnenden Christus die 10 Gebote zu erfüllen. Ich kann jetzt nicht über jedes Gebot reden, aber einige möchte ich schon noch erwähnen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Jesus ist in mir das Wichtigste, das Entscheidendste, das Größte überhaupt. Jesus hat in meinem Leben den ersten Platz. Und er steht immer im Zentrum meines Lebens. Und das zeigt sich darin, dass ich immer wieder Zeit habe, mit Jesus Zeit zu verbringen. Und dass ich alles von ihm erwarte. Dass ich nicht plötzlich Horoskope lese oder irgendwie im esoterischen Bereich Hilfe suche. Ich erwarte alle Hilfe von Gott. Er ist der Einzige, von dem ich Hilfe erwarte. Und nicht plötzlich das so merkwürdig tue, sondern dass ich von ihm Hilfe erwarte. Weiter ist es so, steht Ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr dein Gott geben wird. Das ist schon interessant, dieses Gebot. Also, wer würde nicht gerne lange leben, oder? Das ist doch also, jetzt habe ich euch gesagt, wie das geht. Also, Ehre Vater und Mutter. In dem Lande, wer hätte nicht gerne ein Haus mit ein bisschen Land, in dem Lande, das dir der Herr dein Gott geben wird. Steflot. Ehre Vater und Mutter und Gott gibt dir ein bisschen Land. Das ist also ganz flott. Es ist schon unwahrscheinlich, wie die Bibel ein interessantes Buch ist. Ehre Vater und Mutter. Wisst ihr, viele können so viel negativ über die Eltern reden. Ich bin manchmal tief traurig. Statt, dass sie sagen, ich habe von Gott diese Eltern bekommen und ich will sie ehren. Und dort, wo sie aus meiner Sicht versagt haben, vergebe ich ihnen und rede nicht negativ über sie. Kommt nicht in Frage, mache ich nicht. Ich ehre Vater und Mutter. Und weiter, du sollst nicht Ehe brechen. Das ist sonnenklar. Wir haben die bestmögliche Frau oder den bestmöglichen Mann erwischt. Das ist doch ganz klar. Gott hat uns geführt in dieser Sache. Denk daran, Gott hat uns wirklich geführt im Blick auf unseren Ehepartner. Er wusste, wen wir heiraten sollen. Er wachte darüber. Und jetzt sagt er aber uns, und jetzt denke daran, jetzt bleibst du deinem Ehepartner treu, bis der Tod euch scheidet. Ja, manchmal staunt man schon, wenn man geheiratet hat, das weiß ich auch. Und trotzdem, es ist ganz klar, wir haben ein Ja zum anderen. Und jetzt, wie können wir dieses Ja immer wieder neu unterstreichen? Wenn wir gläubig sind, zeigt sich dieses Ja zum anderen, dass wir jeden Tag zusammen beten. Das ist ganz klar. Also wenn jeweils so Eheseelsorge ist und dann sitzen Sie vor mir, die erste Frage, die ich stelle, wann habt ihr das letzte Mal zusammen gebetet? Einige sagen, Armin, wir wissen es nicht mehr. Dann sage ich, aber jetzt weiß ich, warum ihr da seid. Also, wisst ihr, es ist ganz entscheidend wichtig, dass wir zusammen beten. Dass wir auf der tiefsten Ebene miteinander verbunden sind. Dass wir die Anliegen des anderen vor Gott bringen. Dass wir einander bis ins Letzte verstehen. Und dass wir auch auf der seelischen Ebene, das ist ja die geistliche Ebene, wenn wir zusammen beten, die tiefste Ebene. Und dann, dass wir auch auf der seelischen Ebene Zeit haben miteinander. Dass wir jeden Tag immer wieder Zeit haben, schnell miteinander zu reden und nicht zu sagen, weißt du, solange ich nichts sage, war alles in Ordnung. Das muss ich mal sagen. Also das geht natürlich nicht. Also bitte redet miteinander. Das ist ganz wichtig, das Gespräch miteinander, dass man sich immer wieder öffnet. Ich sehe hier einige, die sind schon sehr lang geheiratet. Also ich muss euch sagen, ihr habt schon recht eine lange Zeit einen Prozess miteinander erlebt. Christine und ich sind jetzt 50 Jahre geheiratet. Und ich muss sagen, wir sind nicht mehr genau gleich wie vor 50 Jahren. Also, und jetzt, dann diese Veränderung muss ja miteinander erleben. Und das geschieht durch das Gespräch. Nehmt euch Zeit zum Gespräch. Dass die innere Veränderung, dass ihr diesen Weg miteinander zurücklegen könnt. Und auch die körperliche Ebene ist wichtig. Bitte umarmt euch ab und zu. Verküsst euch gegenseitig. Und noch mehr. Also, manchmal muss ich meinen jungen Leuten sagen, jetzt bremst ein bisschen. So dumm tut man nicht. Und bei Eltern muss ich sagen, so jetzt vorwärts. Also jetzt bitte, also jetzt umarmt euch wieder mal. Und jetzt... Ja, das ist ganz wichtig. Einige werden sagen, das ist doch nicht so wichtig. Doch, die körperliche Ebene ist wichtig. Wir sind verheiratet, achtet mal, drei Ebenen. Die körperliche Ebene, die seelische Ebene, das Gespräch und die geistliche Ebene. Und die gehören zusammen in einer jeden Ehe. Dass wir das beachten. Du sollst nicht ehebrechen. Wisst ihr, wenn wir nicht Zeit haben füreinander, entsteht ein Entfremdungsprozess, dass ich plötzlich den anderen wie nicht mehr verstehen kann. Aber wenn wir miteinander beten, miteinander austauschen, einander umarmen, verküssen, dann bleiben wir beieinander. Und das ist ganz entscheidend wichtig. Dann, du sollst kein falsches Zeugnis reden wie der deinen Nächsten. Wir sollen nicht über andere negativ reden. Ich kann meinen Eltern nie genug danken. Wir waren ja 7 Kinder und ich bin aufgewachsen. Ich hätte nie gehört am Familientisch, dass meine Eltern negativ über andere Gläubige in der Gemeinde geredet hätten. Dass sie negativ über einen Pastor geredet hätten, habe ich nie gehört. Deshalb musste ich, war damals Teenager, meine Mutter aufklären, was ich alles gesehen habe als Teenager. Und dann bin ich in die Küche gestanden und habe ihr einen Vortrag gehalten, ohne Manuskript, muss ich sagen. Und gesagt, aber Mutti, hast du nicht gesehen, die grüßen sich nicht und die mögen sich nicht und die reden nicht zusammen und was sagst du jetzt dazu? Dann hat die Mutter mir gesagt, weißt Armin, ich könnte noch viel mehr sagen als du. aber weiß, das sage ich alles Jesus. Es ist nicht meine Sache, negativ über andere zu reden. Ich muss schon sagen, ich habe ja viele Unterschüler gehabt und habe mit jedem dann ein letztes Gespräch geführt und gefragt, bist du bereit, ab heute die Gemeinde selbstständig zu besuchen? Du bist jetzt ein Neuntklässler, kommst aus der Schule, bist du bereit, in die Jugendgruppe zu kommen, bereit, in der Gemeinde mitzuhelfen? Und viele haben mir gesagt, nein, ich komme nicht mehr. Dann war ich tief bewegt und gesagt, warum? Soll ich Ihnen mal sagen, mein Vater hat am Familientisch über die Person das gesagt, über die Person das gesagt, über die Person das gesagt und ich soll in eine solche Gemeinde kommen? Nein, danke. Du sollst kein falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Wir sollen nicht am Familientisch negativ über die Gemeinde reden. Wie will nachher ein Teenager den Zugang in eine solche Gemeinde finden? Das ist undenkbar. Und weiter ist es so, dass wir nicht neidisch und eifersüchtig sein sollen auf das, was andere haben. Sicherlich habt ihr auch schon gestaunt, wie schöne Autos andere haben. Das, ja. Aber ihr braucht nicht neidisch zu sein, einfach zu wundern, euch zu verwundern, nur einfach, das ist so. Aber einfach, dass wir nicht neidisch sind auf das, dass wir lernen, Ja zu sagen, was Gott uns anvertraut hat und nicht neidisch sind. Das wirkt das in mir wohnende Licht. Und noch etwas, das in mir wohnende Licht bewirkt Wahrheit. Wenn Jesus in mir wohnt, bin ich durch und durch wahr. Es ist undenkbar, dass ich jemanden anlüge. Das ist gar nicht möglich, weil Jesus die Wahrheit ist. Und wir führen auch kein Doppelleben. Dass wir im Geheimen Dinge machen und dankbar sind, wenn das die anderen nicht sehen und nicht wissen von mir. Das ist ganz klar, kommt nicht in Frage. Wir sind durch und durch wahr, weil Jesus in uns lebt. Und jetzt steht hier wunderbar, jetzt kommt wunderbar, dass wir befähigt sind, wenn dieses Licht mein Leben prägt, das Gott Wohlgefällige zu tun. Wisst ihr, als wir noch Sünder waren, haben wir gemacht, was uns gepasst hat. Aber jetzt, wo Jesus in mir lebt, frage ich immer, Herr Jesus, was ist dir wohlgefällig? Was kann ich tun, damit du staunen kannst, wie mein Leben von dir gebraucht wird? Und jetzt sage ich euch, was Gott wohlgefällig ist. Also das muss ich euch jetzt schon sagen. Gott ist wohlgefällig, wenn wir alles für ihn tun, tut alles von Herzen aus dem Herrn und nicht den Menschen. Das heißt, dass eine Hausfrau kocht für Jesus, glättet für Jesus, putzt für Jesus, ja, was die alles macht für Jesus, das ist ja unwahrscheinlich, tut alles von Herzen aus dem Herrn und dann wird Jesus mir sagen, du hast immer so gut gekocht für mich. Dann werden wir sagen, du warst doch gar nie beim Tisch bei mir. Und wie du immer wieder flott geglättet hast. Ja, tut alles von Herzen aus dem Herrn und nicht den Menschen. Und das wird mir alles einmal belohnt im Himmel. Und nicht, dass ich denke, hey, was ich alles machen muss. Das ist eine Quälerei mit mir. Ja, und wer dankt mir überhaupt dafür? Und wir auch am Arbeitsplatz tun alles für Jesus. Im Büro, wir tun alles für Jesus. Stell doch mal vor, so behält man die Freude am Beruf. Man, ja, stell doch mal vor, morgen bis abend, ich bekomme irdischen Lohn und dann erst noch im Himmel dazu. Das ist Doppelbelohnung, nennt man das. Also, wenn wir alles mit Freuden für Jesus tun. Ich habe jeweils den Studenten gesagt, die ich vor mir hatte, jetzt lernt mal für Jesus. Nicht für den armen Mauerhofer, das ist mühsam. Also lernt es für Jesus zu tun. Und dann hat man Freude, Schuss, das ist wunderbar. Und weiter ist es so, dass Gott wohlgefälliger ist, wenn wir uns einsetzen für den Bau der Gemeinde Jesu. Der Bau der Gemeinde Jesu ist Jesus das Zentralanliegen in unserer Zeit. Er hat nämlich seit Pfingsten baut Jesus die Gemeinde auf dieser Erde. Und die Gemeinde wird schon bald vollendet bei der Entrückung. Und wir leben in der Zeit, wo Jesus bald kommen könnte. Aber man müsste sagen, bälder kommen könnte. Jesus schon bald wieder kommt. Und wir sollen uns einsetzen für den Bau der Gemeinde Jesu. Das ist unsere Aufgabe. Und wie machen wir das? Wir beten jeden Tag in unserem persönlichen Gebet für die Anliegen hier dieser Gemeinde. Ihr kennt diese Anliegen besser, als ich sie kenne. Einfach, dass wir persönlich für die Anliegen hier dieser Gemeinde beten. Und die Anliegen dieser Gemeinde gehört natürlich, dass man für den Pastor betet, für David Achermann, für seine Frau Zdebi und so weiter und Tobias Mack und so weiter, dass man einfach im Gebet für die einsteht, die eine letzte Verantwortung tragen. Und weil ja David Achermann euch schon bald verlassen wird, dass ihr betet, dass Gott einen neuen guten Pastor schenkt hier in dieser Gemeinde. Dass ihr einfach ganz fest dafür betet. Und dass ihr auch in die Gebetsstunden kommt. Und in den Gebetsstunden die Anliegen hier dieser Gemeinde mitträgt. Ich komme gerne zu euch. Ich bete nämlich seit dem Jahr 1977 für diese Gemeinde. Damals, als ich bei Vater und Mutter Imfeld begann, in der Stube mit den Bibelstunden. Es sind jetzt genau 47 Jahre, dass ich für diese Gemeinde hier bete. Und ich bete jeden zweiten Tag hier für diese Gemeinde. Jetzt 47 Jahre lang. Und ich habe jedes Mal Freude, wenn ich bei euch bin. Weil ich ringe vor Gott um diese Gemeinde. Und immer wenn ich durch den Kanton Obwalden fahre, denke ich, diese Gemeinde dürfte noch wachsen. Es dürfen doch noch ein bisschen mehr Leute zum Glauben kommen. Es sind noch nicht genügend, also ja, einfach, dass Gott doch schenkt, dass noch viele Menschen hier aus diesem Kanton den Weg zu Jesus finden. Das ist mein Anliegen. Und dass diese Gemeinde hier sein darf, da kommen mir manchmal die Tränen vor Freude, muss ich auch mal sagen. Dass hier eine Gemeinde sein darf, die betet für diese Region. Aber bitte besucht noch ein bisschen besser die Gebetsstunden. Dass einfach noch mehr da sind. Überall, wo ich Gemeinden aufgebaut habe, sei es in Langenthal, in Aarwangen, in Zürich, in Aarau, in Zürich, denke jetzt, in Langenthal waren wir so etwas über 200 Leute in der Gebetsstunde. In Aarau waren wir etwas über 100 Leute und so weiter. Ich muss sagen, das Geheimnis einer wachsenden Gemeinde ist das Gebet. Weil Jesus baut die Gemeinde. Jesus hat gesagt, ich will bauen meine Gemeinde. Er hat nicht gesagt, später delegiere ich das an Armin Mauerhofer. Nein, das steht nirgends in der Bibel. Gott baut Gemeinde. Er baut Gemeinde. Und deshalb braucht es dringend, dass wir im Gebet diese Gemeinde tragen. Und weiter erwartet Gott auch von uns, dass wir unseren Gaben entsprechend mithelfen. Ihr alle habt Gaben von Gott bekommen. Einige können in der Kinderhütte mithelfen, andere im Kids-Treff, andere in der Jungschar, andere in der Teenie-Arbeit, wieder andere in der Jugendarbeit, wieder andere in der Seniorenarbeit, wieder andere im musikalischen Bereich. Danke, dass ihr das so schön gemacht habt heute Morgen. Vielen Dank. Und allen dem technischen Bereich, vielen Dank, dass das so gut funktioniert hier. Ja, dass wir mithelfen und Gott fragen, Herr Jesus, wo ist mein Platz? Wo kann ich mithelfen? Das ist das Gottwohlgefällige. Und noch etwas ist Gottwohlgefällig. Wenn wir mithelfen, verlorene Menschen zu retten. Aber hier möchte ich eines betonen. Das Allerwichtigste ist, dass wir unsere eigenen Kinder zu Jesus führen. Dass wir, stell doch mal vor, wenn Kinder in einer gläubigen Familie aufwachsen dürfen, das ist ein unwahrscheinliches Vorrecht, gläubige Eltern zu haben. Ich durfte das. Also was aus mir geworden ist, das verdanke ich meinen Eltern. Wie oft habe ich erlebt, dass, ich war ja der Zweitjüngste, man sieht es nicht mehr so gut, also, aber das... Ich war auch im Schlafzimmer, habe ich dort geschlafen und habe ich viel erlebt, dass meine Eltern am Morgen um 5 Uhr auf den Knien waren und für uns 7 Kinder gebetet haben. Für den Martin, für Lydia, für den Erich. Ich kam eben, weil ich der Zweitjüngste war, immer ein bisschen später an. Aber dann habe ich gehört, wie sie den Armin gebetet haben. Und immer das Gleiche. Mach aus unseren Kindern brauchbare Werkzeuge in deinem Reich. Ich muss sagen, das höre ich noch wie in meinen Ohren, wie wenn es gestern gesagt worden wäre. Dass wir für unsere Kinder beten, dass sie brauchbar werden. Wir brauchen nämlich eine nachwachsende Jugend aus gläubigen Elternhäusern. Wisst ihr warum? Das sind die Pastoren von morgen. Die kommen aus den gläubigen Elternhäusern. Das sind die Missionare und Missionarinnen, die um die ganze Welt herum einen Dienst tun. Das sind die, welche sich einsetzen. Ich kann nicht vergessen, hier aus dieser Gemeinde, welch ein Segen die Familie Imfeld war, vor allem Erwin Imfeld, der aus dieser Gegend kam, wie er in Fisch die Gemeinde aufgebaut hat. Er kannte den katholischen Hintergrund. Er wusste, wie die Menschen denken. Und wie hat er in Fisch die Gemeinde aufgebaut? Das ist unwahrscheinlich. Kam hier aus dem Kanton Obwalden und war ein solcher Segen. Und ich bin überzeugt, wenn hier Jugendliche nachwachsen, ihr könntet ein Segen sein für die katholische Schweiz, weil ihr ihr Denken kennt. Und dann lernt sie zu gewinnen für die Sache Jesus. Es gibt nämlich noch Regionen in der Schweiz, katholische Regionen, wo es noch keine Gemeinden gibt. Ich könnte es euch aufzählen, aber ich mache es jetzt nicht. Also ihr könnt selber mal auf der Karte schauen. Aber es braucht junge Menschen hier aus dieser Gemeinde, die ein Anliegen haben, dass auch die katholische Schweiz erreicht wird mit dem Evangelium. Achtet mal, ich habe immer den Eindruck gehabt, ich müsste in die Weltmeit der Mission gehen. Und plötzlich hat mir Jesus gezeigt, die Schweiz ist ein Missionsland, nämlich die katholischen Gebiete der Schweiz. Und dann habe ich mit Brüdern zusammen aus der Gemeinde Langenthal, waren wir auf den Knien und haben gesagt, Herr Jesus, öffne uns Türen in die katholische Schweiz. Und dann durften wir bei Imfeld beginnen. Und dann durften wir hier, und dann kam Fisch dazu, dann kam Emmen dazu, und dann kamen viele andere Regionen dazu. Das hat Gott geschenkt. Aber wisst ihr, denkt daran, ihr habt eine Aufgabe für diese katholische Schweiz. Ihr kennt das Denken der Leute. Und ihr wisst, wir wollen sie für Jesus gewinnen. Und noch etwas, dass wir auch für unsere Nachbarn beten. Dass wir beten dafür, dass sie doch endlich den Weg zu Jesus finden möchten. Dass wie ein erwecklicher Aufbruch geschehen darf. Das ist Gott wohlgefällig. Das ist Gott wohlgefällig. Stellt doch mal vor, früher lebten wir für die Sünde und haben für die Sünde uns eingesetzt. Und jetzt können wir das Gott wohlgefällige tun. Also ich finde das immer wunderbar. Dass ich ein Leben haben darf, wo ich das Gott Wohlgefällige tun darf. Also, das ist wunderbar. Und jetzt abschließend sagt hier Paulus etwas, man kann es fast nicht glauben, dass das jetzt noch kommt. Aber er sagt, und hat nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Ihr wart doch einmal Finsternis und bitte, jetzt habt nichts mehr zu tun mit der Sünde. Wie kann es kommen, dass plötzlich Gläubige wiederum mit der Sünde etwas zu tun haben? Das kommt meist daher, dass sie keine tiefe Beziehung zu Jesus pflegen. Wie pflegt man eine tiefe Beziehung zu Jesus? Ich mache das immer so, seit ich 16-jährig bin, mache ich so, dass ich am Morgen aufstehe, Frühstücke oder manchmal vor dem Frühstück noch. Und dann nehme ich mir Zeit zu beten, mit Jesus zu reden. Ich bin manchmal derart berührt, dass ich als Armin Mauerhofer mit einer solchen Majestät reden darf. Ich bin auf den Knien und rede mit Jesus. Am liebsten würde ich manchmal fast nicht aufstehen, weil ich etwas von seiner Gegenwart spüre, von seiner Herrlichkeit. Dass ich so nah bei Jesus bin und darf die Anliegen, die mich bewegen, die mich beschäftigen, darf ich vor Jesus ausbreiten. Und anschließend lese ich ein Kapitel in der Bibel. Also man hat genau 3,5 Jahre, dann ist man durch die Bibel, dann fängt man wieder vorne an. Also dass man einfach, und achtet mal, Gott redet durch dieses Wort zum Armin Mauerhofer. Manchmal kommen mir die Tränen vor Freude, dass dieser ewige, heilige Gott mit mir verständlich spricht. Einige wollen immer sagen, Gott rede wieder mal mit mir. Ich sage einfach, ich öffne die Bibel und sage, rede Herr, dein Knecht hört. Und dann höre ich, ja, was Gott mir sagt, wie wunderbar Gott mit mir redet. Und ich habe immer jeden Tag Schuss. Also, wenn ich denke, wie das schön ist, gläubig zu sein, und dann bin ich den ganzen Tag gläubig. Also, also ich kann jetzt fast ein bisschen lachen, aber ich habe richtig Schwung, mit Jesus zu leben den ganzen Tag. Als ich Dozent war oder Pastor war, einfach, ich habe schon heute Morgen mein Leben Jesus geweiht. Gesagt, Herr Jesus, ich kann dir nie genug danken, habe ich heute Morgen gebetet, dass du am Kreuz meine Sünden getragen hast, dass ich schneeweiß gewaschen durch dein Blut in diesen Tag gehen darf und dass du dich derart tief geneigt hast und im Armin Mauerhofer Wohnung genommen hast. Wer bin ich? Aus Dankbarkeit weihe ich mich dir. Du kannst mein Denken haben, du kannst mein Wollen haben, du kannst mein Gefühl haben, das überlasse ich nicht dem Föhn, und das kannst auch meine Glieder haben. Ich will nur eines deinen Namen verherrlichen heute. Und einige beten kaum mehr, lesen kaum mehr die Bibel, und dann wird es gläubig sein, mühsam. Dann muss man immer so fromm tun und das ist einfach mühsam. Und plötzlich duldet man wieder Sünde im Leben. Dass man plötzlich wieder auf Pornoseiten geht im Internet, dass man plötzlich wieder zu rauchen beginnt, übermäßig Alkohol trinkt und ist gläubig. Aber wisst ihr, man hat keinen Schuss mehr im Gläubigsein. Und auch die Gemeinde besucht man ab und zu und schaut noch, ob der Pastor noch lebt. Also das ist doch schade. Also, dass man treu die Gemeindeanlässe besucht und treu, denn wir brauchen das Gebet der anderen Gläubigen. Und ich möchte mal fragen, betet ihr füreinander? Ich hoffe, ihr habt eine Liste, wo ihr füreinander beten könnt. Denn es ist ganz wichtig, dass andere für mich beten, dass ich getragen werde vom Gebet der anderen Gläubigen, damit ich bei Jesus bleibe, dass ich fruchtbar werde. Es ist manchmal so schade, wenn in einer Gemeinde einige nur noch so mühsam gläubig sind. Irgendwie ist alles so schwer und ach ja, und nicht mehr dieser Schwung da ist, dieses nahe bei Jesus sein, etwas bewegen wollen für ihn, dass man wieder Sünde im Leben duldet. Und jetzt sagt Paulus, bitte, wenn ihr das wieder gemacht habt, stellt sie bloß, geht in die Seelensorge, bekennt das Zeugs und dann vergibt euch Jesus und dann seid ihr wieder Lichter und könnt etwas bewegen für die Sache Gottes. Zusammenfassend haben wir gesehen, wir waren einmal Finsternis und durften Lichter werden. Dadurch, dass Jesus uns vergeben hat, dadurch, dass Jesus in uns Wohnung genommen hat. Und dieses Licht zeigt sich darin, dass wir freundlich, einfühlsam mit den anderen umgehen. Dass wir die 10 Gebote einhalten. Wunderbar. Und dass wir durch und durch wahr sind. Und das Entscheidende, wir tun das Gott Wohlgefällige. Wir tun alles für Jesus. Und wir beten hier für diese Gemeinde. Wir tragen die Anliegen dieser Gemeinde vor Gott. Es ist uns ein Anliegen, dass diese Gemeinde gesegnet wird. Und wir helfen auch mit in dieser Gemeinde, in irgendeinem Aufgabenbereich. Und vor allem beten wir darum, dass sich Menschen bekehren, hier aus dem Kanton Obwalden. Bitte helft mit beten, dass Gott noch einmal wie einen erwecklichen Aufbruch schenkt. Und noch einmal, ich brauche junge Leute hier aus diesem und dieser Gemeinde, deshalb bin ich gekommen. Wir brauchen junge Leute wie Erwin Imfeld, die etwas bewegen in der katholischen Schweiz, die das Denken dieser Bevölkerungsschicht kennen und etwas bewegen. Wir brauchen euch, liebe junge Leute. und bitte geht an eine Bibelschule und lasst euch ausbilden und vorwärts. Also, dass man einfach mithelfen kann, dass etwas geschieht in unserem Land. Das ist mein Anliegen, dass wir mithelfen, dass Gott etwas bewegen kann. Ich muss immer wieder an Erwin Imfeld, was der geleistet hat in Fischb, das ist unwahrscheinlich. Mir kann man mal die Tränen vor Freude, wie ein Segen aus dem Kanton Obwalden in den Kanton Wallis geflossen ist. Und dieser Segen soll weiterfließen. Bitte denkt daran. Und betet auch für eine gute Nachfolge von David Achermann Debbie, dass Gott hier dieser Gemeinde wieder einen geeigneten Pastor schenkt. Das ist auch etwas ganz, ganz Entscheidendes. Gott helfe. Amen. Ich bete. Oh Herr Jesus, ich danke dir, dass ich wieder einmal hier sein durfte. Du weißt, jeden zweiten Tag bin ich hier und flehe dich an, segne hier diese Gemeinde. Und lass sie ein Segen sein hier weiter für den Kanton Obwalden. Und ich flehe dich an, dass dich doch noch mehr Menschen bekehren aus dem Kanton Obwalden. Und ich danke dir für den Segen, der aus dieser Gemeinde hier fließen durfte, durch Erwin Imfeld im Kanton Wallis. Ich staune immer wieder, was hier für ein Segen von dieser Gemeinde ausging. Und ich bitte dich, schenk, dass weiter ein Segen von dieser Gemeinde ausgeht. Dass junge Brüder sich hier ausbilden lassen und ein Herz haben, etwas zu bewegen in der katholischen Schweiz. Ich danke dir, dass du hilfst. Und ich bitte dich, segne auch David und Debbie Achermann. Vergilt es ihnen reich den Dienst, den sie in dieser Gemeinde geleistet haben. Und begleite sie weiter. Wache du über ihnen. Segne sie. Aber segne auch hier diese Gemeinde. Und schenk wieder einen von dir gewollten Nachfolg. Und dass etwas bewegt wird hier weiter in dieser Gegend. Ich bete dich an, Herr Jesus. Amen.